Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, wo wir heute Abschied nehmen. Abschied von Netflix, erfolgreichster Serie aller Zeiten, kann man so sagen. Ist verbürgt, zumindest mit den Netflix-Zahlen. Wir reden natürlich von Squid Game. Und weil das eine große Sache ist, habe ich mir auch einen der größten Gäste, die ich so kenne, eingeladen. Hallo, Sebastian von Filmstarts ist mal wieder bei mir.
Vielen, vielen Dank. Und groß ist natürlich nur
Körpergröße. Natürlich
auf die
nur die Körpergröße.
Alles
wie groß bist du tatsächlich, Sebastian?
Ich bin 1,95.
Na, das ist doch schon riesig.
Ich glaube, damit gehöre ich schon hier bei uns im Büro zu den größeren Menschen.
Es ist auf jeden Fall immer eine Freude, dich hier zu
Dankeschön.
Gast zu
ja,
haben.
Ich bin auch immer wieder gerne dabei, wenn es sich denn anbietet. Ne? Ich meine, ihr guckt ja deutlich mehr Serien, als ich es irgendwie schaffe.
Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du auch bei Squid Game immer Absolut. Von Anfang an dich dabei warst. Und deshalb ist es schön, das auch mit dir abschließen zu können. Deshalb geht's hier ab ins Streamgestöber. Fast 4 Jahre ist es her, dass die südkoreanische Serie Squid Game bei Netflix alle Streaming-Rekorde brach, die zuvor aufgestellt wurden. Da, wenn ihr euch noch mal erinnern wollt und es völlig vergessen habt oder noch nie was davon gehört habt, ich weiß nicht, ob es so Menschen auf dem Planeten gibt, da starteten 456 SpielerInnen in eine tödliche Version von Kinderspielen, um ein gigantisches Preisgeld zu erlangen. 456 Milliarden Won, das sind umgerechnet etwa 40 Millionen Dollar. Oder Euro oder was auch immer, auf jeden Fall sehr viel Geld, was ihr euch hier gar nicht mehr vorstellen könnt. Und am Ende konnte leider nur eine Person überleben und das war einfach die Spielprämisse, recht überschaubar. Tödliche Spiele ist jetzt auch nicht die neueste Idee, hat aber sehr gut funktioniert bei Netflix und wurde auch damals sehr viel diskutiert, so als Gesellschaftskritik versus Sensationslust, was will uns die Serie eigentlich sagen? Vielleicht nochmal ein paar Zahlen für euch, damit ihr euch den Erfolg nochmal vor Augen führen könnt. Es wurde 1,6 Milliarden Stunden geschaut in den ersten 26 Tagen. Also früher wurde ja vor allem immer der erste Monat bei Netflix angeschaut, was da so an Leuten zuschalten. Von 142 Millionen Haushalten, nur zum Vergleich, Platz 2 ist bei Stranger Things inzwischen gelandet mit 1,350 Millionen. Bridgerton ist eher so nur mit 600 Millionen, also hat nicht mal die Millionenmarke geklackt am Anfang. Was ja auch als eine der erfolgreichsten Netflix-Serien gibt. Und so kamen natürlich jetzt mittlerweile nach Staffel 1 auch noch Staffel 2 und jetzt Staffel 3, das Finale. Hat auch 6 Emmys gewonnen, die Serie am Anfang, mehrere Golden Globes, war so eine Watercooler-Phänomen, wo alle Leute auf einmal drüber geredet haben.
Und vor allen Dingen ja auch so ein TikTok-Phänomen, ne?
Das
gerade
auch.
In Staffel 1, die Zuckerfiguren da ausstechen aus diesen Zuckerkeksen. Das ploppte ja auf einmal überall auf und ich glaube, das hat ja zusätzlich nochmal dazu beigetragen, dass sich die Leute gefragt haben, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Oh, da gibt's eine Serie bei Netflix und das muss ich dann auch noch gucken.
Und viele Gesichtsausdrücke von dümmlich bis nein, was habe ich getan, bis zu verzweifelt lassen sich auch gut memifizieren.
Ja.
Also da hat es wirklich einen Nerv getroffen. Bist du gleich am Anfang darauf aufmerksam geworden, schon nach den ersten Tagen? Oder gehörtest du wie ich eher zu denen, die so nach so ein, zwei Wochen erstmal merken, stopp mal, da ist was Großes im Busch?
Ja, also zweite Kategorie auf jeden Fall. Also war natürlich auch irgendwie so dieser Punkt, dass so eine koreanische Serie, die plötzlich irgendwie bei Netflix auftaucht, jetzt ja nicht so krass beworben wird auf der Startseite oder so, dass man sofort draufploppt. Und bei mir war es auch wirklich so, ich glaube, ich bin erst so eine Woche oder zwei irgendwie so richtig auf diesen Zug aufgesprungen, weil ich dann plötzlich mitbekommen habe, okay, die Redaktionen schreiben auf einmal mehr Artikel über irgendeine Serie. Plötzlich wurde mir auf Instagram auch dann ständig irgendwelche Videos gezeigt von Leuten, die da halt diese Figuren ausstechen. Und dann dachte ich, okay, gut, schaust du mal rein, was das so ist. So, ne? Weil ich meine, wir haben es häufig genug gehabt, dass irgendwelche Serienhypes aufploppen und
dann nach einem Monat schon wieder verschwunden sind.
Ja, genau.
Sind.
Ne? Und du denkst so, ja, okay, ich sehe es jetzt persönlich nicht, aber schön, wenn andere Leute daraus sich mehr ziehen können. Und ich war dann auch tatsächlich schon sehr angetan von der Serie, auch wenn, wie du schon ja meintest, es eigentlich nichts Neues ist. Ne? Ob es jetzt Battle Royale, Hunger Games oder sonst irgendwie was ist, wir haben ja schon tausendfach irgendwie solche Serien oder Filme gehabt, wo Leute sich für Geld schlimme Dinge antun. Aber ich glaube, die Faszination war halt bei Squid Game, so in Staffel 1, ja gerade auch diese Tatsache, dass es so eine Kinderspiele sind. wo du das Gefühl hast, wenn du das guckst, so, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist
noch perfider.
Ja, ne, das könnte man doch eigentlich schaffen. Und dann so viel Geld zu bekommen, ich glaube, das war so dieses Ding, weswegen man sich so gut in diese Welt auch reinversetzen konnte, weil es nicht so hart abgedreht war, wie halt zum Beispiel sowas wie Battle Royale, wo man irgendwie Teenager auf so eine Insel packt und sagt, ihr müsst euch jetzt hier gegenseitig irgendwie umbringen, oder halt sowas wie Hunger Games, ne? So,
das, wo man denkt, da würde man wahrscheinlich nie selber drin landen, sondern es sind ja alles Normalos, die auch da irgendwie antreten, ein Stück weit, die nun Schulden haben oder andereweitige Probleme, wie ja viele sich vielleicht auch da einfinden können. Mhm. Ne? Deswegen, ja, konnten wir uns da durchaus in die erste Staffel gut reinversetzen. Ich kann mich sogar erinnern, korrigiere mich, wenn nicht, du hattest die auch im Serienranking Rückschau des Jahres 2021 als eine der besten Serien drin.
Da bist du die Expertin, Esther, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es schon so sein kann, weil ich habe sie wirklich dann auch gerne geguckt.
Ja,
so.
Und auf jeden Fall.
Ich fand sie auch gut, vor allem, weil wir auch mit... sorry Leute, schon mal da draußen mit den Namen, ich tue mich sehr schwer, aber so die Schauspieler, die wir da alle hatten, mochte ich auch wahnsinnig gerne. Mhm. So, das war auch eine gute Dynamik, die da so entstanden ist, weswegen ich das rundum als Paket wirklich einfach sehr, sehr gelungen fand.
Mhm. Das gehe ich auf jeden Fall mit. Dann kam Staffel 2 zu uns. Das war Ende letzten Jahres. So an den letzten Tagen des Jahres wurde uns noch Squid Game Staffel 2 geschenkt, 2024. Die wurde ja mit Staffel 1 zusammengedreht, damit sie jetzt möglichst schnell aufeinander folgen können.
Staffel 3.
Ach, Verzeihung, ja, Staffel 3, ja, natürlich. Und wir haben dann ziemlich schnell am Ende von Staffel 2 rausgefunden, okay, sie nennen sie zwar Staffel 2 und 3, aber eigentlich ist es eine große Staffel, die dann sozusagen erst am Ende jetzt von Staffel 3 abgeschlossen wird. Hat dich das gestört an Staffel 2?
Ja. Ja und nochmals ja. Ich finde es immer irgendwie so ein bisschen schwierig, sozusagen, ja, es ist Staffel 2 und Staffel 3, wenn du eigentlich ganz genau weißt, ja, okay, es ist Staffel 2.1 und Staffel 2.2 so. Und ich habe es auch damals schon gesagt, ich finde, man hat dieser zweiten Staffel halt extrem angemerkt, dass sie es versuchen zu strecken. Mhm. Also was mir richtig auf den Keks gegangen ist, waren diese ewigen Sequenzen, wenn die ganzen Kandidaten
ihren Knöpfchen drücken müssen.
Aufs Knöpfchen. Und du hast ja teilweise wirklich so 10, 15 Minuten in einer Episode, wo es nur darum geht, die Kreise wollen die Kreuze davon überzeugen, ja, mach doch noch weiter mit. Und die Kreuze wollen die Kreise überzeugen, nein, lass uns doch jetzt gehen. Weil sie verändern ja auch die Regel in Staffel 2, nämlich, dass nach jedem Spiel abgestimmt werden kann.
Ob die Spiele enden oder ob
sie
weitergehen.
Enden oder nicht. Und was ja noch dazu kommt, wenn die Spiele dann enden, wird ja trotzdem an jeden noch lebenden Menschen ein Teil der Summe ausgezahlt. So, ja. Wodurch dann viele halt dann auch anfingen, ich habe ja nur so und so viel Schulden. Ja,
muss
ein
man
Spiel
so
noch,
gierig sein?
Dann,
ja,
also,
ja.
Das ist irgendwie eine ganz spannende Idee, aber ich fand, es war einfach mir zu viel.
Ja.
Und gleichzeitig werden ja so im Hintergrund dann noch so Stories aufgebaut. Es gibt ja dann diese Frau, die als Soldat Nummer 11 dann mit in den Hintergrund der Spiele gerät und da dann auch noch so ihr Ding durchführt. Aber es verlief für mich so ein bisschen im Sand.
Ja, ja.
Und auch die Geschichte mit dem Bruder des Frontman, diesem Polizisten.
Der Polizist, der die Insel sucht,
das war mir auch so, okay, jetzt schippern wir durch die Gegend. Ich finde, das wird in Staffel 3 noch schlimmer, ja, da reden wir dann gleich drüber. Aber ich finde, du hast halt zu sehr das einfach gemerkt, so, weil Staffel 1 waren, was, 9 Episoden? Ich glaube, 9 Episoden, ne? Und da hast du 6 Spiele wunderbar untergekriegt. Mhm. Und hier kriegst du jetzt, glaube ich, 7 Episoden.
Nee, also jetzt in Staffel 2 meinst du.
In Staffel 2.
Genau.
Und hast dann 3 Spiele, die sie aber auch, und das fand ich auch irgendwie so absurd, weil das zweite Spiel ist ja dann dieser Fünfkampf, wo du Ja, dann
wieder mehrere Spiele in einem Spiel unterbringst.
Genau, fünf Spiele auf einmal bekommst, so ich dachte so, oh Leute, und danach fahren wir dann irgendwie Karussell. So, ja, das ist alles ein bisschen schwierig.
Ja, nichtsdestotrotz fand ich an Staffel 2 spannend, dass sie noch ein bisschen was anderes versucht hat. Also wir steigen ja erst relativ spät in die Spiele da ein, haben erstmal so ein bisschen, Gi-Hun, unsere Hauptfigur, muss erstmal suchen, wie kommt er wieder in die Spiele rein, wenn er da nochmal anknüpfen will und was verändern will. Deshalb war erstmal diese, wie sieht die Welt eigentlich außerhalb von Squid Game aus, für mich ganz spannend. Deshalb, dann hatten wir ein paar neue Spiele, okay. Und dann hatten wir ja noch die Rebellion am Schluss, die sozusagen, das wäre die Chance gewesen, die Squid Games aufzuhalten, die ja dann, Spoiler für Staffel 2, wer es noch nicht gesehen hat, am Ende nicht siegt. Mhm. Und dann finden wir uns in Staffel 3 wieder an dem Punkt, dass alles so ist wie vorher.
Ja.
Und ja, bevor wir da vielleicht noch etwas tiefer in Staffel 3 jetzt gleich einsteigen, gibt's hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor und ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr jetzt ins absolute Spoiler-Territorium mit uns reinkommen wollt, denn wir werden jetzt hier vorne, hinten, links und rechts Squid Games Staffel 3 spoilern, um über alles zu reden, was passiert ist. Und ja, wenn euch das nicht recht ist, dann geht gerne nochmal zurück und hört den Podcast zu Staffel 2, den wir zu Squid Game vor einem halben Jahr aufgenommen haben.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Sebastian, jetzt geht es ans Eingemachte.
Mhm.
Wir stolpern von Staffel 3, Staffel 2 direkt in Staffel 3. Ich gebe zu, ich habe die zweite Staffel nicht nochmal vorher geguckt, weil ich dachte, ein halbes Jahr vorher reicht, die noch gesehen zu haben.
Ich habe auch nur noch mal so, ich bin nur noch mal so meine Notizen für Staffel 2 durchgegangen und habe mir noch mal so ein paar, habe noch mal in die letzte Episode reingeguckt, damit ich noch mal so grob sehe, was halt in dieser Rebellion irgendwie alles passiert ist und so. Und da ist mir dann auch noch mal wieder eingefallen, dass der Frontman den besten Freund von Gi-Hun da direkt vor seinen Augen erschießt und dass ihn das ja dann alles so zerbricht. Und ja, damit dachte ich denn, wäre ich gut genug vorbereitet, um jetzt einfach in Staffel 3 zu gehen.
Ob das wirklich stimmt, werden wir es gleich rausfinden. Bei mir hatte ich tatsächlich teilweise Momente, wo ich dachte, ach, wenn ich mich jetzt an das erinnert hätte, was ich im Nachhinein nochmal recherchieren musste, wäre vielleicht noch der Impact ein bisschen größer gewesen, so die emotionale Durchschlagkraft, aber gut.
Ja, ich bin eh gespannt, wie das ist, wenn man wirklich Staffel 2 und 3 am Stück nochmal
gucken
kann.
Guckt,
ne?
Ja,
so, weil seien wir mal ehrlich, es ist halt eine Staffel und das, glaube ich, muss man dann vielleicht da auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Vielleicht macht es wirklich mehr Sinn, es am Stück zu schauen, um dann auch besser noch zu verstehen, weil es sind ja jetzt auch deutlich mehr Figuren, die in den Vordergrund gerückt werden, als noch in Staffel 1, weil da hat man sich ja wirklich hauptsächlich so auf Gi-Hun konzentriert, da war ja noch sein alter Schulfreund, der so ein bisschen wichtig, also man hatte durchaus zwar auch noch Figuren, aber ich habe das Gefühl gehabt, so Staffel 2 und 3 hat wesentlich mehr Charaktere aufgebaut.
Weil
als
man sie
das
auch viel länger begleitet insgesamt Episodenanzahl, wenn man so möchte. Ja. Ich dachte, wir hangeln uns mal ein bisschen durch die Staffel durch, indem wir die Spiele in Fokus rücken. Daran rückt ja auch die Zeit für uns voran. Also wir finden uns jetzt wieder im Schlafsaal. Gi-Huns Rebellion ist gescheitert. Er ist ans Bett gekettet, aber darf weiter mitmachen. Darf in Anführungszeichen.
Genau.
und dann geht's gar nicht lange, wird gar nicht lange gefackelt in Folge 1 von Staffel 3. Da bekommen dann Leute auf einmal Messer und Schlüssel und müssen durch ein Schlüsselloch in ein Labyrinth gehen und werden damit konfrontiert, dass sie Verstecken spielen sollen. Klingt ja jetzt erstmal recht einfach. Ist jetzt auch kein, sowieso die ganze Staffel, kein so richtiges, wo ich sage, da habe ich jetzt wieder ein koreanisches Kinderspiel kennengelernt, was ich vorher noch nicht kannte, sondern es ist schon eher groß aufgezogen. Deshalb ist jetzt Verstecken das Erste. Und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, um es euch in Erinnerung zu rufen. Die Leute, die ein Messer haben, haben die Aufgabe, die Leute zu finden, die kein Messer haben. Werden natürlich auch schön gekennzeichnet, wieder mit X und O, um dann die zu finden und zu töten. Und dann haben sie diese Runde gewonnen. Die anderen wiederum haben die Aufgabe, sich zu verstecken, beziehungsweise mit ihren Schlüsseln 30 Minuten zu verstecken oder mit ihren Schlüsseln vorher den Ausgang zu finden. Und dann werden sie sicher. Die können also verschiedene Türen aufsperren, stellen dann aber fest, die Türen haben auch unterschiedliche Schlüssellöcher. Wieder ganz klassisch Kreise, Vierecke, Dreiecke. Und können dann gemeinsam versuchen, da rauszukommen. Und das heißt natürlich, dass in dieser Runde wirklich, wirklich viele Leute auf einmal eliminiert werden. Eigentlich die Hälfte könnte man fast vermuten, denn entweder findest du jemanden, den du eliminieren kannst, um weiterzukommen, sonst bist du selber raus. Oder du kommst davon oder nicht davon. War das ein Spiel, was dich fasziniert hat, so als Idee? Oder denkst du, das war zum Auftakt eher so ein, ja, wir machen uns mal langsam wieder warm?
Ne, ich finde das, was du gerade gesagt hast, irgendwie ganz spannend, so, dass man so das Gefühl hat, okay, weil sie merken, oh, Squid Game ist jetzt für ein internationaleres Publikum interessant, machen wir die Spiele halt ein bisschen mehr nach dem, was die Leute halt so kennen, so, ne? Und Verstecken, ich muss ganz ehrlich sagen, als das erste Mal erwähnt wurde, dachte ich, okay, ja, nett.
Hatten wir noch nicht.
Ist jetzt nichts Aufregendes. Aber dann, als ich so dieses Setting gesehen habe mit diesem Labyrinth und dann geht's ja Treppen hoch, Treppen runter und dann gibt's ja auch so Türen, die plötzlich ins Nichts führen. Nichts, diesen
Lichtschacht,
so,
wo man auch runterfallen kann.
Wo ich dachte, okay, cool, das kann hier eigentlich ja auch wirklich intensiv und spannend werden. Aber ich muss sagen, am Ende fand ich es nicht so aufregend, so, weil dann hast du halt so diese Gruppierungen, die sich zusammentun, gerade die ganzen Messerträger, die dann sagen, ja, okay, komm, wir machen das jetzt hier gemeinsam und bringen dann irgendwie die Leute um und die anderen gehen durch die Türen. Am schlimmsten fand ich die komische Schamanin, die da dann...
Die sagt, hier geht's lang, ja, nein, hier. Und alle laufen hinterher.
Ja, die fand ich schlimm. So, das war auch so der einzige Punkt, wo ich... Man soll sich ja über sowas immer nicht freuen, aber als die dann endlich weg war, da habe ich mich schon so ein bisschen gefreut.
Wo ich dann aber auch dachte, okay, jetzt haben wir sie entsorgt in diesem Spiel, aber rückblickend hat sie dann nicht wirklich viel beigetragen, dass sie noch so ein mystisches Element reinbringen sollte, was nicht wirklich war.
Das finde ich ja sowieso so ein Punkt, der häufig aufkommt. So, dann sterben halt irgendwie Leute und du denkst dir so, ja, okay, ihr wart halt wirklich nur da, um die Zeit zu füllen, die wir haben für zwei Staffeln.
Ja.
Deswegen, also ich fand es ein bisschen schade, gerade auch, weil wir das Thema haben mit der Mutter und dem Sohn.
Die in unterschiedlichen Messer- und Schlüsselteams sind. Ja.
Gruppen sind. Dann hast du ja auch noch hier den Spieler 333 mit Spielerin 222, die ja schwanger ist.
Also die Schwangere und der dazugehörige Vater.
Genau. Da fand ich auch dieses Thema, dass sie dann mitten in diesem Spiel jetzt halt die Wehen bekommt und das Kind quasi schlüpft. Fand ich ein bisschen viel. Ohnehin, wir reden ja noch später dann über das Baby. War mir ein bisschen drüber.
Und dann haben wir noch diesen die Thanos-Ablösung, nenne ich ihn immer, also seinen Gefolgsmann, der auf einmal denkt, ach, ich will nicht nur eine Person killen, sondern gleich mehrere, hat irgendwie Blut geleckt. Weiß ich nicht, ob ich das so glaubhaft fand dann, dass der da sich in seinem Drogenrausch noch weiter mit seinem Messer austoben möchte.
Ja, ich fand es auch schwierig, vor allem auch so diese Logik, ach komm, wir haben jetzt zwar schon gewonnen, aber wir schlachten noch ein paar mehr Leute ab, nicht? Die einzige Figur, um die ich echt so ein bisschen getrauert habe, das war die Transfrau.
Ja, 120.
120, fand ich, war ein schöner Charakter. Ich habe gerne so ihre Story auch so ein bisschen mitverfolgt, gerade weil sie ja auch sehr intensiv in dieser Rebellion von Ki-Hoon eigentlich noch auch im Finale mit dabei gewesen ist und sowas alles.
Ja.
Die finde ich es mir dann so ein bisschen sang- und klanglos in all dem untergegangen, zwar auch irgendwie so ein bisschen heldenhaft heroisch,
Aber als ich schon in der Türöffnung stand, da hatte ich auch schon, nein, dreh dich um, bitte nicht.
Ja.
Aber da war zumindest dann nochmal so eine emotionale Spitze für mich drin, dass ich dachte, ich wollte nicht, dass das passiert. War ja klar, dass es irgendwann wahrscheinlich passieren würde, wo die Spiele hinlaufen, aber nichtsdestotrotz hat es mich auch gewurmt.
Ja, und dann gab es ja bei dem Versteckspiel noch dieses ganze Thema, dass Gi-Hun da ja diesen Rachefeldzug gegen den Einspieler hat, von dem er glaubt, dass der jetzt alleinig schuld daran ist, dass diese Rebellion gescheitert ist. Und das war mir auch zu viel, so, weil ich auch das Gefühl hatte, so, okay, so richtig wissen wir gerade mit Gi-Hun als Figur nichts mehr anzufangen.
Ich habe mich sogar richtig drüber geärgert, weil ich dachte, das passt nicht zu seinem Charakter. Wir haben in Staffel 1 diesen ganzen Wandel von ihm mitgemacht, von so einem Typ, der nicht weiß, was er mit sich anzufangen weiß, zu einem, der irgendwie jetzt doch eine Mission hat und in diese Spiele reingegangen ist. Und jetzt hat er auf einmal so einen ganz engstirnigen Blick. Oh, dieser Typ hat mir nicht die Waffen gebracht, jetzt muss ich ihn umbringen. Also das fand ich schon also grenzwertig bei seiner Charakterzeichnung.
Ja, auch dieses so, okay, jetzt hängt er da halt die ganze Zeit einfach nur rum und macht gar nichts so. Also es ist natürlich auch nachvollziehbar, weil er hat seinen besten Freund verloren und so. Aber er hat ja trotzdem immer noch die größere Mission irgendwie. Mhm. Und dass es dann irgendwie eigentlich so relativ schnell aufgibt, fand ich so ein bisschen schade so. Hat für mich nicht reingepasst.
Ja, also ich fand es trotzdem noch ganz spannend, wenn man nochmal auf die Mutter und den Sohn zurückkommt, dass die halt, also ist vielleicht nicht ideal ausagiert worden, aber wir haben trotzdem dieses, wer von beiden darf jetzt eigentlich überleben oder nicht. Und als es dann kurz so aussah, als würde er seine eigene Mutter umbringen, dann so, nein, das macht er jetzt nicht. Und dann ist es natürlich viel tragischer, wenn sie eigentlich den Sohn, den sie die ganze Zeit schützen wollte, dann irgendwie ersticht, beziehungsweise die Serie macht es ja dann doch noch ein bisschen abgeschwächt, dass sie sagt, ja, eigentlich haben dann die Wärter den Rest übernommen. Sie hat nur den Stoß geliefert, der dann verhindert hat, dass er die Schwangere umbringt. Also das fand ich dann auch schon von der Familiendynamik dramatisch genug, dass ich dachte, ja, das ist Squid Game dann schon interessant an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, ja, also das Versteckspiel war okay für mich zum Einstieg, aber ich musste auch viel an das Murmelspiel denken, weil wir auch da so eine Art Labyrinth hatten, wo Leute rumlaufen mussten und sich mit anderen gegenüberstellen und was ausfechten. Deshalb, ja, war ein bisschen abgekupfert, aber nicht mein Lieblingsspiel diese Staffel.
Nö, fand ich auch. Wie gesagt, ich fand immer so die Sachen spannender, wenn es halt wirklich mal was war, was man noch nicht so kannte.
Ja.
Also ich weiß, bei dem Fünfkampf, das mit diesen kleinen Steinchen, die man irgendwie so runterwerfen musste.
Auf den Fingern
und dann
fangen,
auf den Fingern
dann dachte
dann,
ich auch so, wie geht das?
Das ist krass so. Also ich weiß, ein Kollege von uns aus dem Social-Team hat tatsächlich diese Würfelchen.
Hat das geschafft, das
ich
zu...
Ich weiß nicht, ich muss ihn mal fragen, aber ich glaube, die liegen noch auf seinem Tisch. Können wir nachher mal ausprobieren.
Gut, bevor wir ins nächste Spiel starten, lasse ich euch noch mal kurz einen kleinen Werbeblock hier. Da, wenn ihr vielleicht zum Beispiel nach Südkorea reisen wollt im neuen nächsten Urlaub, da hat Max einen kleinen Werbetipp für euch.
Es ist Sommer und damit steht bei vielen natürlich die Urlaubszeit an. Und wenn Serienfans auch im Ausland nicht auf ihre Lieblingsserien verzichten wollen, dann ist NordVPN genau die richtige Lösung. NordVPN ist ein praktisches virtuelles privates Netzwerk, mit dem ihr euch mit nur einem Klick in einem von über 7800 Servern in 118 Ländern verbinden könnt und damit euren virtuellen Standort ganz nach euren Wünschen anpasst. Dank modernster Verschlüsselung seid ihr damit immer safe unterwegs, egal ob am Computer, via Browser, per Smartphone oder Tablet. Insgesamt könnt ihr 10 Geräte gleichzeitig verbinden. Das ist vor allem für Streaming-Fans besonders spannend. Stellt euch vor, ihr seid gerade im Urlaub im Ausland und wollt die neueste Folge eurer Lieblingsshow oder einen Film oder Livestream nicht verpassen, dann ist ein VPN der beste Urlaubsbegleiter. Denn die Inhalte bei Streamingdiensten sind in vielen Ländern unterschiedlich und da kann es passieren, dass eure Sendung oder sogar der ganze Streamingdienst an eurem Aufenthaltsort gar nicht verfügbar ist. Das Problem lässt sich aber mit einem Klick schnell lösen. Und weil NordVPN eines der schnellsten VPNs ist, seid ihr damit bestens ausgerüstet. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, es gibt nichts Nervigeres, als wenn ihr im Urlaub unbedingt was schauen wollt, aber ein zu langsames VPN benutzt und der Stream deshalb ständig hakt. Da ist die Entspannung dann schnell dahin. Wenn ihr NordVPN ausprobieren wollt, dann könnt ihr jetzt von einer großen Rabattaktion profitieren. Aktuell erhaltet ihr nämlich Rabatt aufs Abo und unterschiedliche Pakete. Und als Streamgestöber-Fans bekommt ihr sogar 4 Monate extra dazu, wenn ihr ein 2-Jahres-Paket wählt. Wenn ihr direkt zum Deal gelangen wollt oder weitere Infos zu NordVPN sucht, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, und damit sind wir auch schon zurück und bereit zum Seilspringen, Sebastian. Denn das zweite Spiel in Staffel 3 ist ja eigentlich, wenn man es runterbricht, eine Form von Seilspringen.
Ja.
Wir hatten es schon angekündigt, am Ende im Abspann von Staffel 2, da hat man nicht nur diese Mädchenpuppe gesehen, die am Anfang immer mit Laseraugen gesehen hat, wer sich bewegt bei rotes Licht, grünes Licht, sondern wir hatten jetzt auch einen neuen Jungen schon angeteasert bekommen und irgendwie einen Bahnsteig. Und jetzt erfahren wir, okay, das sind einfach zwei große Puppen, zwischen die also ein Plastikseil, es ist ja kein richtiges Seil, gespannt ist, was sich immer dreht. Und die Leute müssen über einen Abgrund auf dünnen Bahnschienen, wo auch noch ein Loch in der Mitte ist, und können vom Seil runtergefegt werden, wenn sie nicht im richtigen Moment in die Luft springen.
Ist auch so ein bisschen so eine Abwandlung von dem Glastrittspiel aus Staffel 1.
Gleichzeitig, ne? Dem Seilziehen vielleicht auch noch so ein bisschen, ne? Wenn man die Höhe da noch mit reinnimmt. Also man merkt doch, da kommen Elemente wieder. Entweder variieren die Spiele generell nicht so, die Menschen spielen, oder Squid Game hat sich dann doch eher auf eine Thematik festgelegt. Ja. Genau, also das Spiel, muss ich sagen, war so mein Lieblingsspiel in Staffel 3 jetzt. Das war einfach super spannend aufgezogen, dass man denkt, okay, wer geht jetzt als erstes rüber, wer schubst, wer schafft es, wer hat irgendwie die Koordination dafür, dass ich da echt auf meiner Sessel- oder Couch-Kante saß und dachte, nein, was passiert jetzt hier? Und zu dem Zeitpunkt, muss man ja noch vielleicht dazu sagen, gibt es schon das Baby, das die Spielerin 222 zur Welt gebracht hat. Und das wollen jetzt natürlich vor allem die X, die Abbrecherspieler, schützen, wo es nur geht. Und Gi-Hun beschließt, es als erstes rüberzubringen und schafft es auch tatsächlich über diesen Abgrund. Was aber das Problem darstellt, dass jetzt nach ihm denken, ach, da kann man ja, das ist ja gar nicht so einfach, da kommt man ja gar nicht so schwer, da kommt man über diesen Abgrund rüber. Und dann kann er natürlich nicht den Rückweg antreten, um, wie er eigentlich versprochen hat, die Spielerin 222, die am Fuß verletzt ist, auch noch darüber zu befördern. Hat dich das überrascht, welche Wendungen das Spiel dann noch genommen hat? Also dass zum Beispiel dann von vorne auch einer die Ankommenden schubst? Oder?
Das fand ich ganz cool. Das muss ich tatsächlich sagen, das war wieder so mehr Squid Game, wie ich es mir erwartet habe.
Ja,
so, weil wir haben ja dann genau diesen einen Spieler, der ja als zweiter nach Gi-Hun dann es auch rüberschafft und dann plötzlich anfängt, die Leute zu schubsen.
Und ich dachte im Moment, okay, das sieht jetzt wirklich nicht so unmachbar aus, die schaffen das, und dann kommt dieser
Und vor allem, ich meine, es sind ja dann, glaube ich, 4 oder 5 Leute, die ganze Zeit irgendwie hüpfen, weil der Erste sich dann nicht weiter nach vorne traut, weil dann dieser Typ da steht und so. Das hat ja natürlich echt nochmal so ein bisschen für Aufregung gesorgt und war irgendwie ganz, ganz spannend auch gemacht tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt kommen ja dann auch wieder die VIPs mit ins Spiel, die das Ganze dann wieder beobachten
und kommentieren.
Und auch da muss ich sagen, ich fand die VIPs hier echt anstrengend.
Ich fand die auch schon Staffel 1 schon anstrengend. Ich habe mich so in Staffel 2 gefreut, dass sie weg waren.
Ja, in Staffel 1 fand ich es noch spannend, weil es dir ja wirklich nochmal einen neuen Blick auf diese Spiele gegeben hat. Ne? Weil in Staffel 1 erfährst du ja das erste Mal, wenn die da diese Treppe runterkommen, sagt ja einer von denen, oh, die Spiele in Korea sind die besten. Wodurch du checkst, wie in Korea. Also die gibt's auch noch irgendwie woanders, so verrückt. Und dass du da dann halt... Da wird ja diese Welt noch so ein bisschen erweitert. Ich finde, jetzt in Staffel 3, wenn diese VIPs auftauchen, gibt mir das nicht mehr. Also es ist halt einfach nur das Gleiche, was ich schon kenne.
Ich hatte teilweise das Gefühl, dass sie jetzt nochmal erklären müssen, warum sie in Staffel 2 nicht dabei waren. So sagen, ja, sie sind einfach ein bisschen später angekommen, warum auch immer.
Naja, und weil sie ja selber jetzt ja wie der Frontman auch so ein bisschen Teil der Spiele irgendwo gewesen sind. Ne? Das wird reingedroppt, so nach dem Motto, boah, wie aufregend, dass wir mal mit dabei sein durften, so nach dem Motto. Die fand ich sehr, sehr schwierig. Ansonsten fand ich so dieses ganze Thema rund um das Seilspringen wirklich sehr, sehr cool. Auch so Gi-Hun, der ja als Spielerin 222 da unbedingt auch noch retten will und die dann aber irgendwann sagt, du, das bringt nichts mehr und sich ja dann selber in den Tod stürzt und
das
so. Das war schon nochmal tragisch und sowas alles. Fand ich wirklich, war gut gemacht, sah auch cool aus, so mit den Puppen und so, auch wenn wir am Ende von Staffel 2 ja alle noch wild Theorien aufgestellt haben, weil du hast ja schon gesagt, das ist doch eigentlich die Puppe von rotes Licht, grünes Licht, so, oh, ist das jetzt eine noch krassere Variante davon?
Oder so,
aber nee, das mochte ich. Das war auch, wie gesagt, mehr so in der Tradition von den anderen Spielen.
Ja. Auf jeden Fall. Also da hatte ich so meinen Höhepunkt auf jeden Fall im Spiel. Und auch wenn natürlich leider vorher schon die Mutter, nennen wir sie mal, auch noch sich erhängt hat, leider im Saal, und man dann schon feststellt, wir sind jetzt im zweiten Spiel und eigentlich haben wir kaum noch so Bezugsfiguren, denen wir richtig folgen können. Was mich dann auch zum dritten Spiel bringt. Das Spiel nennt, die Serie nennt es selbst Fliegender Tintenfischspiel. Ganz kreativ. Ja. Also wir erinnern uns vielleicht nochmal kurz, Fliegender Tintenfisch, nur Tintenfisch, das Tintenfischspiel, was ja der Serie ihren Namen gibt, war das finale Spiel in Staffel 1, wo im Prinzip auf so einem Hüpf aufgemalten im Sand Gebilde Leute sich irgendwie Plätze verdienen und andere wegschubsen mussten, um es irgendwie an die Spitze zu schaffen. Das ist jetzt eine sehr runtergebrochene Variante, die wir hier erleben, wo einfach drei sehr hohe Säulen dastehen, wo man von einer zur nächsten muss. Und die Spielen, die übrig gebliebenen Spiel Lerl, eigentlich ist ja nur das Mädchen noch ein, das Baby noch ein Mädchen, nur noch Männer da, was soll uns das sagen? sind jetzt angehalten, immer wenigstens einen runterzuspielen, runterzuschmeißen innerhalb von 20 Minuten, 10 Minuten, weiß ich gar nicht mehr.
Zuerst sind es, glaube ich, 15 Minuten gewesen, beim zweiten Turm auch nochmal 15 und dann beim nächsten sind es nur noch 10 Minuten.
Okay. So, also es wird quasi so eine Art Diskussionsspiel draus. Man könnte auch sagen, Mobbing oder Bullying, habe ich so gesagt. So, wir sind auf dem Schulhof, okay, das ist jetzt das Spiel, wir müssen andere wegmobben. Und dann dürfen sie erst auf einer dünnen, ausgefahrenen Stegleiter weiter zum nächsten. Und so geht das immer weiter. Und theoretisch könnten auch mehr gewinnen als nur eine Person.
Genau.
Sie müssen mindestens einen, sie können aber deutlich mehr Leute töten. Ja. Auf diesen Säulen ist so ein bisschen das Prinzip.
Ich habe mir erstmal bei diesem Bild von diesen riesen Säulen gedacht, Alter, wie groß ist diese Anlage eigentlich so? Weil das sind ja mindestens.
Die Insel kann ja nicht so hoch sein, muss sehr tief
so,
in die Erde gebuddelt worden sein.
Ja, aber das war auch so ein Ding, also das fand ich am langweiligsten, muss ich ganz ehrlich sagen, so vor allen Dingen, weil wir jetzt, glaube ich, mit insgesamt, also das Baby mit eingerechnet, sind ja dann, glaube ich, 9 Teilnehmer, die noch ins Finale rutschen, wodurch da dann auch so dieses ewige Diskutieren, wen schubsen wir runter und oh, wir lassen mal erstmal den Junkie runterschubsen und dann später irgendwie kümmern wir uns um das Kind und so. Ich meine, ich fand es ganz spannend, dass eigentlich von Anfang an des Spiels relativ klar war, welche drei Leute dran glauben müssen.
Achso, dran glauben müssen.
Also von, ne, weil klar, dieser Junkie, der hat nirgendwo mehr reingehört.
Ja.
Und Gihun und das Baby, das ja dann durch so eine Sonderregelung zu Spieler 222 wurde, die haben da halt auch irgendwie nicht so reingepasst, so, ne? Weswegen ich es interessant fand zu sehen, okay, wie löst ihr das jetzt auf, so, ne? Weil
ich fand's aber dann doch erstaunlich von der Serie, dass die sofort schon immer gesagt haben, okay, das Baby muss weg, das ist einfach zu entsorgen. Also schon dieser Gedankenschritt, dass anscheinend die Mehrzahl der Menschen sagen, okay, töten wir erstmal das Baby, was eigentlich der Fauxpas schlechthin ist, sage ich mal moralisch.
Klar, moralisch schon, aber ne, wenn es darum geht, so, das ist das Wesen, was ich am wenigsten wehren kann, wenn du es jetzt einfach irgendwie packst und da jetzt runterfallen lässt. Also die Logik ist schon da, wenn du in diesem Spiel halt drin bist. Ne? Aber ich fand es dann halt, es war halt wirklich zu viel dieses so, und jetzt diskutieren wir hier und jetzt, ja, wir stimmen doch mal demokratisch ab. Und dann hast du ja immer hier Spieler 100 da, der dann versucht, da so ein bisschen so der Führer von dieser ganzen Gruppe zu werden.
Yeah.
Und sie dann auch alle so mehr und mehr dazu steuert und dann kommt Spieler 333 und sagt, aber das ist mein Kind. So, wo ich dachte, okay, oh Mensch, große Überraschung. War mir ein bisschen zu viel.
Ja, verstehe ich schon. Ich musste auch zwischendurch, ich weiß nicht, ob du den Film Der Kreis kennst, gibt's auch bei Netflix. Es ist so ein Sci-Fi-reduzierter Film, wo Leute einfach auch nur ausdiskutieren, wer in ihrem Kreis sterben muss, und dann wird's immer weniger.
Ich hab mal von gehört,
und
aber nicht gesehen.
Fand ich so viel spannender, weil dann halt wirklich das so reduziert wird auf dieses, wir müssen was entscheiden. Und hier war dann halt so viel drumrum, dass ich dachte, okay, eigentlich sind mir fast alle Leute egal, die da noch übrig sind, irgendwelche Immobilienhaie und Investmentbanker, die sowieso von Anfang an blöd waren.
Vor allem, genau, das ist nämlich auch so. Das wäre doch jetzt hier viel spannender gewesen, wenn tatsächlich noch von den Figuren, mit denen wir angefangen hatten, noch welche da geblieben sind, weil so macht sich die Serie letztendlich wieder relativ leicht, weil es sind von 9 Charakteren sind mir 8 eigentlich komplett egal, weil das Baby kenne ich auch noch nicht so als Figur. Ja, so. Ja. Gi-hun ist der Einzige und alle anderen, da sitzt du eigentlich auch da und denkst du, ja, okay, komm, fallt alle runter oder irgendwie sowas.
Und dann fand ich halt auch noch die ganze Spielanordnung eigentlich schade, weil dieses Runterfallen von Menschen haben wir jetzt schon so oft gesehen. Mhm. Also bei den Glassteinen, beim Seilziehen, davor gerade erst bei dem Seilspringen-Spiel, ja. Dass ich dachte, ja, also klar ist es vielleicht auch eine Wiedervereinigung von allen Spielen, die wir schon gesehen haben in einem Spiel, aber es macht es dann halt auch langweilig, weil es mir nichts wirklich Neues gibt, über dieses Diskutieren hinaus vielleicht mal davon abgesehen. Ja.
Nee, das hätte ich auch mir gewünscht, dass sie da irgendwie mehr draus machen. Gerade weil es jetzt ja dann auch das theoretisch finale Spiel ist, weil es ist ja die finale Staffel, zumindest für Squid Game Korea. Aber ich muss immerhin sagen, ich war sehr erstaunt darüber, dass sie dann am Ende zumindest so konsequent sind, dass Gi-hun halt auch stirbt.
Ja. Und dass aus er, eigenen Stücken
dass,
auch.
Genau, dass er dann sagt, so, okay, ihr denkt jetzt, ich bringe dieses Kind um, könnt ihr euch abschmieren, so, dieses Kind überlebt und ich scheide aus dieser Welt. So, das fand ich echt krass, so, da hatte ich auch nicht damit gerechnet.
Wirklich
dass
nicht?
Ich, nee.
Dachtest du, er überlebt wieder die nächsten Spiele?
Ja, ich habe irgendwie so gedacht, so, naja, vielleicht lassen sie sich so ein Schlupfloch offen für Staffel 4 oder irgendwie was anderes, so, aber da war ich positiv von überrascht, dass sie dann doch wirklich sagen, okay, das ist jetzt wirklich das Ende seiner Geschichte.
Ja. Auf jeden Fall. Ging mir ähnlich, dass ich dachte, irgendwie wäre es unbefriedigend gewesen, ihn jetzt wieder rauszuholen und sagen, wir sind jetzt eigentlich am gleichen Punkt, wo Staffel 1 geendet ist. Und da ist es dann konsequenter, ihn auch nochmal Bezug nehmen zu lassen. Er sagt ja dann diesen Satz, wir sind keine Pferde, wir sind Menschen. Und da dachte ich erst, was haben jetzt die Pferde damit zu tun? Bevor ich dann nochmal mich informiert habe, dass natürlich in Staffel 1 er ja den maskierten Frontmann das erste Mal trifft und der dann halt sozusagen diese Menschen, die da im Squid Game antreten, mit Pferden vergleicht. Ja. Deshalb ist das sozusagen nochmal sein abschließendes Statement von, er entscheidet sich für die Menschlichkeit und im Prinzip ja auch für den Weg, den der Frontmann selbst nicht gehen konnte. Denn wir haben ja inzwischen gelernt in Staffel 2, dass er selbst mal ein Spieler oder auch in Staffel 1 eigentlich schon selbst mal ein Spieler war, der dann zum Leiter da dieser Spieler aufgestiegen ist. Insofern fand ich das eigentlich schon ein schönes, rundes Ende für, natürlich traurig auch, aber für Gi-hun, was mich dann befriedigt hat. Aber dann geht's ja auch noch ein Stück weit weiter in der Serie. Also auch wenn mich diese Entscheidung sozusagen überzeugt, kommen dann noch andere Sachen. Aber die würde ich jetzt nochmal kurz hinten anstellen, dass wir am Ende übers Ende reden und nochmal ein paar Figuren nochmal ein bisschen näher in den Fokus rücken, um zu sehen, was hat jetzt eigentlich Squid Game mit den einzelnen Menschen gemacht, die wir kennengelernt, vielleicht auch lieben gelernt haben. Wir haben ja schon kurz gesprochen über die Transgender-Soldatin Rambo 2.0, die leider sehr, sehr früh stirbt. Die 120 hat sie als Nummer. Ich glaube, das Problem bei solchen Serien ist, du hast dir jetzt eine ganze zweite Staffel ins Herz geschlossen und jetzt kommt Staffel 2 und sagt am Anfang gleich, okay, weg vom Fenster, dass es irgendwie schade ist, dass man nicht nochmal diesen Anknüpfungspunkt richtig hat. Also klar, wir sind ihr gefolgt ins Labyrinth und haben gesagt, okay, sie ist die Beschützerin, sie ist die immer irgendwie mit Tat und Rat zur Seite steht. Deshalb fand ich ihr Ende eigentlich schade, obwohl ich erwartet habe, dass es irgendwann kommen muss. Vielleicht nicht so früh.
Ja, ich hätte auch mir gewünscht, dass sie es vielleicht sogar auch bis ins Finale reinschafft oder dass Gi-hun wenigstens noch irgendjemanden an seiner Seite hat, der so ein bisschen auch für ihn kämpft. Aber gut, ich glaube, es ist für so eine koreanische Serie schon auch toll, dass sie so einen Charakter überhaupt mal so richtig zulassen. Ich weiß nicht so ganz, wie das Thema LGBTQ da in Korea jetzt wirklich so im Vordergrund steht, so, und dass man jetzt zumindest halt auch so eine größere Serie da so ein bisschen als Plattform nutzt. Das klingt jetzt schon wieder super so, wie all das, was Leute ja mittlerweile irgendwie hassen, so. Also, die wird ja nie so dahingestellt, so, und jetzt lernt ihr was über Transmenschen oder so. Das ist halt einfach ein Charakter, die ist eine Transfrau und das war's ja dann auch schon. Das wird ja nicht weiter drauf eingehen. Und dann mag ich sowas viel mehr, wenn so eine Figur inkludiert wird, ohne dass ich das Gefühl habe, man möchte mich jetzt belehren. weil diese Figur da ist. So. Und dadurch finde ich, und weil sie ja auch wirklich...
Sie darf einfach existieren, wie
genau,
sie ist.
Genau, genau. Ja. Und weil sie halt auch wirklich ein starker Charakter für diese zweite und dritte Staffel ist, wenn auch für die dritte nur sehr kurz, mochte ich sie wirklich sehr gerne. Und wie gesagt, der Tod beim Versteckspiel fand ich fast schon ein bisschen verschwendet, sie dann da so früh gehen zu lassen.
Auf jeden Fall. Ähnlich ging es mir mit dem Marine, dem ehemaligen, oder diesem Soldaten, also 388, der die Waffen holen sollte und nicht geholt hat.
Ach so, ja.
Wo ich dachte, der war eigentlich eine spannende Figur in Staffel 2, weil man ihn nicht so richtig einschätzen konnte die ganze Zeit. Und ich habe sogar Theorien gelesen, dass er vielleicht irgendwie so ein Maulwurf ist, der noch vom Frontmann sozusagen weiter eingeschleust in den Spielen bleibt und dann stirbt er am Ende des Versteckspiels. Fand ich auch ein bisschen schade, ihn einfach so sang- und klanglos dann um die Ecke zu bringen.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das war dann auch einfach dieser Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt hier ausmerzen und aus welchen Figuren können wir nichts mehr rausholen. Ja, dann nehmen wir halt alle so diese Leute. Ne?
Ja. Und das ist dann halt schade, wenn er die Erzählung die Tode antreibt, also die, weil wir sie gerade nicht mehr brauchen können,
genau,
als die eigentliche Figurenentwicklung. Geht mir ja ähnlich mit dem Sohn und seiner Mutter.
Ja.
War zwar dramatisch so, dieses Ende des Sohns und dann kurz darauf bringt die Mutter sich selber um, weil sie so nicht mehr mit sich leben kann, aber eigentlich sagt es uns ja nur, okay, wir hätten jetzt die Mutter wahrscheinlich nicht noch durch Seilspiel springen bis zum fliegenden Tintenfisch schleusen können, hätten wir mit ihr nichts mehr anfangen können.
Ich habe auch tatsächlich gedacht, als Mutter und Sohn da aufeinandertreffen, dass sie ihm sagt, okay, komm, bring mich um.
Ja, das dachte ich auch. Sie ja teilweise sogar zwischendurch.
Ja, genau so. Und ich hätte auch gedacht, so, dass man irgendwie sagt, so komm, ich bin alt, du hast noch dein Leben irgendwie vor dir, so mach dann aber auch das Richtige damit oder so, und dass sie vielleicht auch noch den Dolch, so dass sie so seine Hand führt und sich eigentlich sie sich selber umbringt,
und dann
aber
wird's
das
aber trotzdem
ist dann aber
als
so
sein Kill gewertet,
genau,
soll, ja, dachte ich auch.
Hätte ich, glaube ich, spannender gefunden als so, wie es jetzt dann zwischen den beiden abläuft, aber es ist natürlich dann, glaube ich, für sie auch so, wo man merkt, okay, jetzt hat sie ihren Sohn verloren, so, was soll sie hier noch machen nach dem Motto, und kann damit nicht mehr wirklich leben wählt dann den Freitod, so, das war schon krass, so, und aber es halt, da muss man dann von Anfang an auch irgendwie wissen, was man mit diesen Figuren so machen will, ne, und
ja.
hatte auch so das Gefühl, dass man wollte mal so ein bisschen Dramatik aufbringen, gerade beim Versteckspiel, wenn er dann den roten Ball da aus diesem Automaten zieht und sie den blauen Ball und sie dann, oh mein Gott, wir sind gegenseitigen Teams, und ja, schade.
Ja, auf jeden Fall. Und mit der Schwangeren ja genauso, ist eigentlich eine spannende Konstellation. Man sagt, man hat jetzt diese zwei Leute und irgendwie können sie nicht mehr beide gewinnen, weil das Baby jetzt schon da ist. Also das finde ich schon eine dramatische Entscheidung, dass sie sich dann selbst tötet, aber auch ähnlich entsorgt für mich dann.
Ja, absolut.
Obwohl im Dienst der Sache.
Ja, ich finde auch irgendwie so das ganze Thema mit dem Baby, finde ich schwierig irgendwie so. Das, also weiß ich nicht, dass dann halt auch entschieden wird, ja, sie führt jetzt quasi die Nummer ihrer Mutter weiter fort und ist da eine Spielerin.
Ja.
Ich meine, dann gibt's ja so kurz vorm sechsten Spiel gibt's ja auch noch dieses Festessen, dann kommt ja noch einer der Wächter und füttert das Baby dann auch mit einer schönen
da
warmen Flasche Milch.
Da gibt's auch sehr viele Memes,
so,
dass die Leute das geliebt haben.
Ja, also, ja, weiß nicht. Ich finde, da haben sie sich ein bisschen übernommen mit dieser Figur des Babys.
Ja, also ich finde es einfach spannend, weil das eigentlich das einzig neue Element ist, was die Staffel 3 so richtig hat, dass man
stimmt,
sagt, okay, was passiert, wenn jetzt so ein richtig junges Leben da reinkommt? Mhm. Was macht das mit der Menschlichkeit?
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz. Und dann würde ich gerne nur noch über 333 kurz reden, den Baby Daddy, der ja mit Gi-Hun dann am Ende im Finale steht mit dem Baby. Finde ich eine ganz komplizierte Figur irgendwie einzuschätzen, beziehungsweise sie ist mir bis zum Schluss nicht richtig greifbar geworden, schon in Staffel 2 nicht, weil er sich ja immer ständig umentscheidet. Will er jetzt seiner Freundin helfen, weil sie schwanger ist oder nicht? Was will er eigentlich aus diesen Spielen rausziehen? Am Ende könnte man ja denken, vielleicht wird er jetzt doch noch, hat er noch eine Geisteswandlung und entsagt sozusagen seinem Leben zugunsten seines Kindes, aber passiert natürlich nicht.
Das ist auch das, was ich gedacht habe. Das ist wenigstens, weil du hast eigentlich schon alles zu dem gesagt. Ich kann nicht viel Neues dazu bringen, aber gerade weil er so ein Opportunist die ganze Zeit über gewesen ist, und jetzt bin ich bei denen, jetzt bin ich dann doch wieder bei meiner Freundin, jetzt doch wieder nicht, hätte ich wirklich auch eigentlich felsenfest damit gerechnet, dass er am Ende sagt, ey, du, komm, wir gehen gemeinsam rüber auf die letzte Plattform.
Ja.
Und du gibst mir bitte jetzt das Versprechen, dass du dich gut um meine Tochter hier kümmerst, weil ich war ihr in ihrem Herkommen auf diese Welt keine Hilfe.
Und du bist so ein guter Typ.
Und du bist halt irgendwie ein guter Mensch. So, ich opfer mich jetzt. Und du kümmerst dich bitte um mein Kind so. Das ja. hätte ich auch, glaube ich, irgendwie spannender gefunden, als dass er dann auf einmal anfängt, da irgendwie Gi-Hun zu sagen, ja, gib mir das Kind. Vor allen Dingen die Logik war ja dann auch nicht da, weil er wollte ja, dass Gi-Hun eigentlich auf der anderen Seite bleibt. Mhm. So, das heißt, er hätte ja, um gewinnen zu müssen, auch sein Kind umbringen müssen.
Nee, hätte er nicht. Weil tatsächlich, also sie gehen ja zu dritt darüber und die Regel des Spiels lautet ja nur, dass eine Person sterben muss. Und nur weil sie diesen Schalter in der Mitte nicht betätigen, der die Zeit runterzählt, zählt sozusagen der Tod ja dann auch von 333 nicht, der ja dann stirbt. Ja. Sonst hätten ja Gi-Hun und das Baby gewinnen können. Das ist so ein mieser Kniff am Ende noch. Deswegen.
Ja, ist ein bisschen merkwürdig, aber.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, dieses Baby ist einfach der MacGuffin der Grausamkeit von Squid Game, Staffel 3. Und wir haben halt die eine Figur, den Vater, den Leiblichen eigentlich, der sich sozusagen gegen das Kind entscheidet und sozusagen die Schlechtigkeit am Ende schlechthin darstellt. Und dann haben wir den Gi-Hun als Ersatzvater, der sagt, okay, ich opfere mich für dieses Kind, weil ich kein Pferd bin, sondern nochmal die Menschlichkeit gewinnen lassen möchte.
Aber MacGuffin der Grausamkeit ist eine sehr schöne Bezeichnung.
Wir führen das jetzt hier als geflügeltes Wort ein, merkt es euch.
Moviepilot Feuilleton und das MacGuffin der Grausamkeit.
Und vielleicht nochmal, um ein paar Worte zum Abschluss nochmal zu Gi-Hun zu verlieren. Ich muss sagen, er war mir in Staffel 3 zu passiv.
Ja, absolut.
Also er hat nichts zu tun, er teilweise stimmt da nicht mal mit ab, weil er einfach so in seinem Selbstmitleid noch ein Stück weit gefangen ist nach dieser gescheiterten Rebellion. Fand ich schade und dann erst am Schluss darf er nochmal über sich hinauswachsen. Andererseits braucht man das vielleicht auch sozusagen nochmal als kurze Nachvollziehen dieser Entwicklung, die er schon in Staffel 1 hatte. Übrigens, er hat sich ja gewandelt und ist jetzt der Mensch, der ihr ja alle sein könntet, wenn ihr euch für das Richtige entscheidet. Ja. Ja. Also ja, generell.
Ja, ich finde die dritte Staffel echt durchwachsen. Also ich bin auch bei dir, was die Passivität von Gi-Hun angeht. Ich fand die Spiele jetzt alle nicht so sonderlich aufregend.
Und dann haben wir ja noch den Polizisten, der die ganze Zeit im Meer rumdümpelt. Und das, also man kann ja Sachen in die Länge ziehen, aber wirklich, der ist ja wirklich Staffel 2 und 3 nur unterwegs beim Inselsuchen.
Ja, und dann auch dieses so, oh, und der Kapitän gehört mit dazu. Und dann fliegt das irgendwie auf. Und es war alles so ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Und zum Beispiel bei den Polizisten und dieser ganzen Thematik mit Spieler 246, der Vater ist, der ja dank Soldat 11 dann irgendwie da rauskommt. Da gibt's ja auch dann diese Sequenz, wo 246 mit einem Motorboot unterwegs ist im Nebel und dann von einem anderen Motorboot mit zwei Wächtern verfolgt wird. Und just in dem Augenblick taucht dann halt dieser Cop auf und bringt natürlich auch gleich die richtigen Leute um und lässt dann aber 246 noch am Leben, bis sie dann rausfinden, oh, du bist ja ein Spieler, du gehörst ja gar nicht zu denen. So. Das war mir ein bisschen zu viel so Plot-Armer wir schreiben das jetzt alles so, damit es trotzdem irgendwie noch hinhaut. War alles ein bisschen drüber, auch das ganze Thema rund um die Soldatin denn da, dass sie ja...
Die Wächterin, was will sie jetzt eigentlich? Irgendwie hat sie ja noch ihr Kind in Nordkorea, dann findet sie am Schluss noch irgendeine Akte, wo es anscheinend tot ist und dann kriegt sie Anruf, dass es doch nicht tot ist.
Das war ein bisschen zu viel des Guten.
Wen ich hingegen zumindest ein bisschen spannend fand wieder in Staffel 3, war der Frontmann Inho, obwohl er jetzt auch nicht so ausgeformt ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das habe ich vor allem an einer Szene bei mir gemerkt, wo ich dachte, ah, schade, weil es gibt ja diese Konfrontation, wo der Frontmann vor Gi-Hun seine Maske abnimmt und ihm dann enthüllt, wer er ist. Und weil die zweite Staffel ein halbes Jahr für mich schon wieder zurück lag, hatte es überhaupt keinen emotionalen Einfluss auf mich, wo ich dachte, das hätte jetzt so eine richtige Szene sein können, die dir das reindrückt, dass die Freunde waren quasi und jetzt zeigt er ihm übrigens, ich bin der dich hintergangen hat.
Ja, aber es wurde ja auch nicht so gespielt.
Nee.
Also ich hatte das ja noch im Kopf und ich habe mir vor allen Dingen auch gedacht, okay, Der Frontman war Spieler 001 und der hat ja sich da auch in diese Spiele eingebracht, um mehr über Gi-hun zu erfahren und auch so seine Sichtweise auf diese Spiele zu sehen. Und am Ende ist er genau der gleiche, der vorher auch gewesen ist. Ja. Es gibt ja dann noch in der, glaube ich, in der gleichen Episode, wo er auf Gi-hun trifft, noch diese kurze Rückblende zu dem alten Spielleiter, ja, der ihm ja noch sagt, so, hey, hier, ich gebe dir jetzt das gleiche Messer, was er ja dann später auch Gi-hun gibt, so nach dem, bring die jetzt alle um und dann ist gut. Da hätte ich mir auch irgendwie gewünscht, dass man in der Figur des Frontman irgendwie mehr merkt, das hat vielleicht doch so ein bisschen was bei ihm ausgelöst, dass er mit Gi-hun an einer Seite gespielt hat oder so.
Kann man höchstens an seinen Taten ganz am Ende vielleicht noch was reininterpretieren, wenn man es möchte. Aber letztendlich ist er für mich auch nur der Gegenentwurf, so eine Art ausagierte parallele Realität, was aus Gi-hun auch hätte werden können. Ja. Und er ärgert sich anscheinend, also ich zumindest interpretiere das so rein, er ärgert sich eigentlich die ganze Zeit nur, dass Gi-hun besser agiert, als er selbst es getan hat.
Ja, möglich.
Deswegen, ja, ist es dann am Ende dann noch trauriger, dass er überlebt und nicht geholt. Ja, dann lass uns doch wirklich mal aufs Ende tatsächlich jetzt konkret kommen. Wir haben schon darüber geredet, Gi-hun opfert sich selbst. Wir müssen bitter feststellen, im Prinzip kommen alle Verantwortlichen ungeschoren davon. Mhm. Sowohl die VIPs sind dann wahrscheinlich irgendwann wieder weg, als auch der Frontmann wird von seinem Bruder nicht erschossen, obwohl er die Chance dazu hätte. Spricht natürlich vor den Polizisten, aber macht seine Storyline auch völlig nichtig am Ende.
Absolut.
Da habe ich auch so viele Kommentare in den sozialen Medien gesehen, so alles, was man an unnützen Dingen nicht braucht und dann so, weiß ich nicht, Gießkannen, die sich selbst gießen oder so und dann daneben noch ein Bild von dem Polizisten. Also dachte, ja, leider trifft's das schon. Und dann ist es natürlich so, wir haben schon darüber gesprochen, okay, es macht die Serie eigentlich zu, dass Gi-hun stirbt und die Bösen die Spiele gewinnen, auch wenn natürlich das koreanische Squid Game vernichtet wird. Also Squid Game Korea ist wirklich vorbei, es wird keine vierte Staffel geben. Aber dann kommt ja nochmal fast eine halbe Stunde, naja, nicht ganz vielleicht, aber Laufzeit.
15 Minuten aber bestimmt noch so mit drin, ne? Da.
Wo dann irgendwie mir nochmal so ein bisschen, ich würde es in Anführungszeichen, Happy End verkauft wird. Also wir haben einerseits natürlich Spieler 2, 4, 6, der von Wächterin 11 von der Insel geschmuggelt wurde. Den sehen wir dann im Park mit seiner Tochter, die jetzt wieder gesund ist. Und der hat also ein glückliches Leben und hat es auch rausgeschafft. Also im Prinzip haben es zwei Personen, zwei Spielende aus den Spielen geschafft. Dann haben wir diesen Polizisten, Yun-ho, der auf einmal ein Baby vor seiner Haustür findet, mit einer goldenen Kreditkarte, mit dem Gewinngeld drauf. Ja. Also hat anscheinend der Frontmann zumindest seinem Bruder so weit vertraut zu sagen, okay, du darfst das überlebende Baby nehmen, ich hab da keinen Bock drauf, das großzuziehen.
Das hat auch, da merkst du halt auch wieder so,
was macht man jetzt mit dem Baby, was gewonnen hat?
Ich gebe das jetzt meinem Bruder und der kriegt halt noch diese 45 Milliarden Won da oder so und dann ist gut, aber das ist ein bisschen merkwürdig.
Dann haben wir Wächterin 11, die, nachdem sie erst rausgefunden hat, ihre Tochter und die ganze Familie ist wahrscheinlich tot, jetzt doch merkt, oh, in China anscheinend gibt es dieses Kind noch, also kann sich dann auch nochmal auf die Suche machen.
Ja.
bitte keine eigene Serie zu Wächterin 11.
Nee.
Dann haben wir noch den Verbündeten, der eigentlich in Staffel 2 wichtiger war, diesen Choi Won-suk, der ins Gefängnis gekommen war und jetzt abgeholt wird und auf einmal jetzt ein Motel renovieren darf, dieses pinke.
Genau, das alte Hauptquartier von Gi-hun so.
Genau,
ne?
Also zumindest mit dem Ausblick, er kann jetzt vielleicht auch ein legales Leben mit ordentlichem Geld verdienen führen. Und dann haben wir noch warum auch immer, da dachte ich auch so, da musste ich wirklich nachlesen, wer das ist. Die Mutter, also in Staffel 1 gab es Spielerin 67, und die wollte ihre Mutter, die anscheinend bei der Flucht aus Nordkorea es nicht geschafft hat, irgendwie rausholen. Und die wird jetzt tatsächlich auch nach Südkorea gebracht und wird dann mit der restlichen Familie vereint, wo ich dachte, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr notwendig gewesen, wenn ich mich nicht mehr an diese Figuren erinnern konnte.
Absolut nicht. Da saß ich auch so, hä, wer seid ihr? Muss ich jetzt nochmal googeln, weil das war mir auch zu viel des Guten.
Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch, oder bevor wir über die letzte Cameo-Post, nicht nur vor dem Abspann reden, würde ich vielleicht noch kurz sagen, also was sagt mir das? Wir hatten einerseits dieses wirklich erdrückende Ende, deprimierend mit Gi-hun hat sich geopfert, weil er ist gestorben, um das Baby zu retten. Und gleichzeitig dann dieses, Nachklapp so ein bisschen Happy End kriegt er noch.
Ja.
Da fand ich eine Aussage ganz spannend, die der Squid Game Schöpfer im Vorfeld schon gemacht hat, bevor sogar Staffel 3 rauskam, wo er sagte, Menschen mögen ein Happy End, ich genauso, aber manche Geschichten können von Natur aus keins haben. Wenn man versucht, eines zu erzwingen, wird die Essenz der Erzählung kompromittiert. Wenn eine Geschichte der Menschheit einen Spiegel vorhalten will, führt das nicht immer zu einem Happy End. Squid Game ist da keine Ausnahme.
Mhm.
Also er bezieht sich dabei natürlich schon darauf, dass Gi-hun stirbt, um die Menschheit zu zeigen, okay, es gibt da noch was Menschliches. Also im Prinzip ist es auch ein bisschen happy, aber am Ende. Aber nichtsdestotrotz stellt er ja in Staffel 3, nachdem wir in Staffel 2 so diese Spaltung der Gesellschaft gesehen haben, die immer demokratisch abstimmen und sich in immer festere Lager verhärten, was wir ja auch gerade in der Welt viel sehen, eher diese Frage nach der Menschlichkeit, die er in Staffel 3 in den Mittelpunkt stellt. Und da weiß ich halt nicht, ob ich das so ihm abkaufe jetzt am Ende, dass das um mir den Spiegel jetzt dadurch besser vorhält, wie er es inszeniert hat.
Tut es ja auch nicht. Also ich glaube, es wäre interessanter gewesen, wenn man mit dem Tod von Gi-hun einfach gesagt hätte, und jetzt ist diese Serie vorbei.
Ja.
So, oder
denk ich auch, wär
dann wäre es auf jeden
nachdrücklicher
Fall
gewesen.
Genau, nachdrücklicher gewesen. So hast du halt wirklich 10, 15 Minuten jetzt auf einmal noch so, oh, und alle, die es geschafft haben, die haben es auch wirklich geschafft, weil der eine hat seine Tochter wieder und die andere findet jetzt auch ihr Kind und der nächste kriegt ein Baby und dann, ganz viel Kohle. Und
dann bringt dir der Frontmann sogar noch das Geld, was Gi-hun ja noch übrig hatte in seinem Apartment, nach Los Angeles zu Gi-huns Tochter, für die er sich nicht geopfert hat, sondern stattdessen für ein fremdes Baby.
Ja.
Und dann sieht man ihn natürlich in einer Seitengasse tatsächlich ein Dakchi-Spiel beobachten, also dieses Spiel zum Anwerben, wo man Umschläge aufeinander wirft und dann zoomt die Kamera ran und wen sehen wir da? Sebastian.
Ich weiß nicht, wie ich es finden soll, aber wir sehen Kate Blanchett in einem Anzug, wie sie quasi hier offensichtlich die Recruiterin zumindest von Kalifornien ist oder
von den USA, man weiß es nicht so genau.
Und was ich hier spannend fand, ich habe das vorhin auch extra nochmal nachgeschaut, sie guckt ja sehr, sehr wissend rüber zum Frontman und sie nickt ihm ja auch dann zu und lächelt und spielt dann
halt mit
diesem Typ weiter. Das heißt, die kennen sich. Und ja, damit ist ja dann wohl endgültig die Bestätigung, David Finchers geplante US-Version von Squid Game wird wohl wirklich kommen, vermutlich mit Kate Blanchett in der Rolle des Recruiters, man weiß es nicht.
Wenn sie den Anschluss übernehmen wollen, sollten sie es machen.
Ja.
Ja. Aber ist natürlich auch so eine Rolle, da kann sie am Anfang dabei sein und dann wieder weg.
Das das sind für eine Episode oder sie benutzen gleich das Material, was sie hier jetzt schon haben, dann ist gut so. Aber
denn wenn ihr noch nichts davon gehört habt, ihr da draußen, ist es natürlich so, dass schon länger irgendwie Gerede gibt, wird David Fincher jetzt eine amerikanische Squid Game-Version inszenieren? Irgendwie gab es auch immer wieder Gerüchte, dass Leonardo DiCaprio mit da mitspielt. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte.
Nee, keine Ahnung.
Aber nichtsdestotrotz ist klar, okay, Squid Game ist in Korea zu Ende, aber dieses Franchise wird auf jeden Fall in irgendeiner Form fortbestehen. Das fand's auch ganz witzig. Es gibt bei Netflix noch so ein 30-minütiges Special. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee.
Squid Game im Gespräch, wo die zwei Stars von Gin-Hu und dem Frontmann und dem Squid Game-Schöpfer, der noch als Dritten, zusammensitzen und so ein bisschen darüber reden, was jetzt noch passieren würde. Und dann meint einer, ja, man könnte doch die Geschichte des Frontmans inszenieren. Und der Schöpfer wiegelt erstmal so ein bisschen ab. Lass uns jetzt erstmal die dritte Staffel genießen. Aber man hört schon raus, dass er da durchaus mit Plänen schon konfrontiert wurde. Ich habe da auch noch mal eine Aussage mitgebracht, die er gegenüber dem Guardian gemacht hat. Da sagte er dann ganz klar, ich will die Tür nicht schließen, da noch lose Fäden bestehen bleiben. Wenn wir ins Squid Game-Universum zurückkehren, dann mit einem Spin-off. Erzählerisch lagen 3 Jahre zwischen Staffel 1 und 2. Während Gi-hun den Frontmann und Anwerber sucht, was haben eigentlich da die Bösewichte getrieben? Was machen die pinken Wächter außerhalb der Spiele? Das wären doch witzige Ideen zu erforschen. Ich weiß nicht, ob ich diese Serien sehen möchte, die er da pitchte.
Also vor allen Dingen finde ich es irgendwie, ich habe das auch gelesen, dass er meinte, zwischen Staffel 1 und 2 sind ja 3 Jahre. Ich habe denke, aber da hast du eigentlich auch alles erzählt so. Also dann wäre es wieder nur eine Serie mit 9 Squid Games und den gleichen Zeug, was wir jetzt schon gesehen haben. Das Einzige, was ich persönlich spannend finden würde, wäre, wenn man tatsächlich nochmal komplett an den Anfang geht und wirklich das allererste Squid Game
ins Leben gerufen worden
irgendwie thematisiert. Genau, wie kam es halt wirklich zu dieser Entscheidung, wer waren diese ganzen reichen Leute, die irgendwie das cool fanden, wie haben sie das da alles aufgebaut, wie haben sie die Leute rekrutiert und sowas alles, weil dadurch könntest du natürlich auch schön eine Story mehr über das erzählen, was wir jetzt immer nur so am Rande mitbekommen haben. Ne? Und ja. Das fände ich spannender. Bei Squid Game Amerika weiß ich halt auch noch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Ja, ich meine, es sind ja auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, wird die Tochter von Ki-hoon da vielleicht noch irgendeine Rolle spielen? Weil ich meine, jetzt hat sie...
Der blutige Anzug ihres Vaters hat sie ja schon.
Ne? Sie kriegt diesen Anzug und ich meine, jetzt hat sie genug Geld, um vielleicht auch Fragen zu stellen, so... Was ist denn mit meinem Vater los? Was ist hier irgendwie passiert?
Was ist das für ein komisches Ding, was ihr mir geschickt habt? Ja.
Ob man das dann noch irgendwie mit reinbringt, aber dann denke ich mir auch wieder, dann wird es aber doch zu sehr wieder Squid Game Staffel 4.
Ich denke, auch wenn, dann wird es nur eine lose Verbindung geben.
Ja, ne, also das denke ich mir auch, dass vielleicht der Frontman kurz nochmal irgendwo auftaucht, als Gast vielleicht auch oder irgendwie sowas und dass man dann trotzdem sagt, das ist hier...
Sein eigenständiges
losgelöst,
Ding. Ich stelle es mir tatsächlich auch eher so vor, dass wir wieder Squid Games erleben, weil, seien wir ganz ehrlich, also man kann jetzt von den Wächtern und von den Leuten außerhalb was erzählen, aber eigentlich wollen ja die Leute dann doch nur diese Spiele selbst sehen. Und die kann man natürlich jetzt variieren, dass man sagt, dann nimmt man halt amerikanische Kinderspiele, die jetzt dann besser für dieses Publikum noch passen und kann dann neue Sachen erforschen. Deswegen bin ich dann... Ja, natürlich werde ich, wenn eine amerikanische Squid Game Variante kommt, werde ich mir das angucken.
Klar.
Aber
wie, ich vergleiche das immer gerne mit Haus des Geldes.
Geht mir genauso, da habe ich auch viel dran gedacht.
Weil Haus des Geldes, die ersten zwei Staffeln, grandios, machen wirklich Spaß, sind tolle Figuren, es ist wirklich auch eine runde Story. Dann wurde es halt durch die Veröffentlichung bei Netflix so erfolgreich, dass man noch Staffel 3, 4 und 5 und noch das Berlin-Spin-off mit rangeklatscht hat und das war alles nicht mehr das Gleiche. Und ich, bei Squid Game habe ich auch so das Gefühl, ja okay, wenn Staffel 2 und 3, du hast es ja am Anfang gesagt, das ist ja irgendwie die meistgeschauteste Serie, da wird Netflix sich natürlich auch sagen, ja, da kriegen wir noch was hin. So. Und wenn der Macher selber jetzt schon sagt, ja, Spin-offs wäre ich nicht abgeneigt, dann wird es sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir irgendwie solche Squid Games zu Gesicht bekommen. Und das finde ich dann aber schon wieder ein bisschen schwierig und hoffe, dass sie dann so einen gewissen Grad an Qualität trotzdem beibehalten und uns auch wirklich ein bisschen was Neues liefern.
Ja.
Weil ich weiß auch nicht, wie viele großartige amerikanische Kinderspiele es jetzt irgendwie gibt, dass sie sich nochmal unterscheiden von dem, was wir hier jetzt hatten oder so.
Ja.
Schwierig.
Ja. Damit führst du es eigentlich schon schön ins Fazit zu Staffel 3 und auch natürlich auch zu der Serie. Ich finde, es gab durchaus auch Momente, die mich mitgerissen haben in Staffel 3, wo ich mitgefiebert habe und dachte, ach, coole Figuren wieder, die mir ans Herz gewachsen sind. Nichtsdestotrotz war mir einfach nicht genug Neues drin in Staffel 3, dass ich sagen konnte, da ist jetzt nochmal ein neuer Impuls gekommen von der Serie, mich über die Gesellschaft nachdenken zu lassen oder so. Obwohl man natürlich diese Spaltung von der Gesellschaft gegenüber der Menschlichkeit hatte, wenn man sich da so ein bisschen reindrängt. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach schade, dass man hier merkt, so die Serie hat sich ja überhaupt erst durch diese Kapitalismuskritik hervorgetan. Da kämpfen Menschen, tun alles um für Geld. Und jetzt haben wir im Prinzip mit dem Franchise das Gleiche, das sich nicht richtig lösen kann. Das sagt, wir können uns nicht von dieser Geldmaschinerie bei Netflix lösen, sondern müssen immer weitermachen. Ist dann irgendwie schon sehr ironisch, aber vielleicht auch absichtlich, wer weiß es, die da innewohnende Botschaft, dass Unhappy Ends... Und genau wie bei Haus des Geldes war es auch so, ich freue mich natürlich, da gewisse Figuren wiederzusehen und nochmal ein Stück weiter mitzuerleben, aber manchmal wäre es vielleicht auch einfach besser, einen Schlussstrich früher gesetzt zu haben.
Perfektes Schlusswort. Staffel 1, finde ich, hätte wirklich komplett ausgereicht. Ich finde, die war in sich schön geschlossen und es war wirklich auch toll und man hätte das auch irgendwie so als grobes, offenes Ende lassen können, dass Ki-hoon da am Flughafen jetzt doch nicht zu seiner Tochter fliegt, sondern sagt, ich werde euch jagen. Aber ja, was wir am Ende gekriegt haben, hat mich auch wirklich nicht so zufriedengestellt mit dem, was ich mir wahrscheinlich auch irgendwie in meinem Kopf so aufgebaut habe, was denn tatsächlich alles kommen könnte. Weil dann einfach nur noch mal Spiele zu wiederholen, jetzt halt zwar in Abwechslung, weil es ja natürlich nicht die gleichen Spiele sind, aber das Szenario ist ja das gleiche und da war ich dann irgendwann echt einfach so ein bisschen raus. Also ich bin auch bei dir, erst hatte auch immer seine Momente so, auch schöne Momente, auch gute Momente so, aber so im Großen und Ganzen war ich dann doch einfach auch ein bisschen enttäuscht und hoffe, dass jetzt, wenn sie da noch was bringen, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit für lassen und sich auch genau überlegen, wie sie das denn weiterführen wollen.
Und was sie damit erzählen wollen.
Ja, genau.
Danke für diese Schlussworte, Sebastian.
Gerne, gerne.
Ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast warst, um ein bisschen Squid Game auszuwerten. Ihr da draußen dürft euch natürlich auch gerne melden und uns sagen, was ihr empfunden habt bei diesem Finale, was euch vielleicht gestört hat. Habt ihr noch irgendwas Tolles entdeckt, was wir noch gar nicht erwähnt haben? Also immer her mit eurer Meinung. Und bis dahin sagen wir Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.